habe in den letzten Bibelseminaren immer wieder die gleiche Grafik gezeigt. Und wenn ihr mir jetzt nachsagt, dass das meine Lieblingsgrafik ist, dann von mir aus. ihr kennt diejenigen, die letzten Mal dabei waren. Ich möchte es noch einmal wiederholen. Es geht von der Hermeneutik in die Exegese, in die Dogmatik, in die Praxis. Kann mir noch jemand sagen, was heißt Hermeneutik? Weiß es noch jemand? Hermeneutik. Genau. Das gleiche wollte ich sagen, Fabio? Genau, du hast gut mitgeschrieben letztes Mal. Das ist super, schreib mal weiter mit. Das ist sehr gut. Gut, Exegese heisst, also einfach sagen, ich weiss, die meisten wissen es. Genau. Auslegung, Dogmatik. Einfach sagen. Lehre, genau. Und Praxis wissen wir. Genau, also warum wiederhole ich das immer wieder? Weil ich glaube, dass das sehr, sehr entscheidend ist, dass wir das verstanden haben. Es geht von der Hermeneutik, wie versteht man einen Text, welche Haltung haben wir zur Bibel? Geht es darum, dass wir die Bibel auslegen, dann die Lehren davon ableiten aus der Bibel selbst und das hat dann Konsequenzen für die Praxis. Und heute möchte ich nun Ausführungen machen, vielleicht zur wichtigsten Stufe hier, das ist die Hermeneutik. Ich möchte heute Ausführungen machen zum Thema die Lehre vom Wort Gottes. Nennt das die Bibliologie. Es geht also noch fast tiefer, als wie verstehen wir den Text. Es geht mehr noch um die Frage, was gehört denn zum Text? Was ist denn das Wort Gottes? Und ich meine, dass dieses Thema die Praxis unserer Gemeinde längerfristig mehr als jedes andere Thema beeinflusst. Dieses Thema beeinflusst die Praxis unserer Gemeinde über Generationen hinweg mehr als jedes andere Thema. Ich beginne heute und werde wohl in 2 Wochen dann fortfahren. Heute, was ist das Wort Gottes? Welche Arten des Wortes Gottes gibt es? Dann, was ist der Kanon der Heiligen Schrift? Was gehört hinein und was gehört nicht hinein? Und dann nächstes Mal die 4 Wesensmerkmale der Heiligen Schrift. Autorität. Gibt es Irrtümer in der Bibel? Woher hat die Bibel die Autorität? Klarheit. Können nur Bibelgelehrte die Bibel richtig verstehen? Also muss man Theologie studiert haben, um die Bibel verstehen zu können. Dann die Notwendigkeit. Wozu ist denn die Bibel notwendig? Brauche ich die Bibel, um ein gutes Menü kochen zu können? Oder besser gefragt, wozu brauche ich denn die Bibel? Wozu ist sie notwendig? Genugsamkeit, genügt die Bibel für die Erkenntnis Gottes in Bezug auf unser Denken und Handeln? Oder brauchen wir mehr? Das dann nächstes Mal. Heute beginne ich jetzt mit einem ersten Thema, das ist das Wort Gottes. Und zwar, welches sind die verschiedenen Formen des Wortes Gottes? Was ist mit dem Ausdruck das Wort Gottes gemeint? Zunächst einmal möchte ich festhalten, dass das Wort Gottes eine Person ist, nämlich Jesus Christus. Wo steht das in der Bibel? Weiß das jemand? Johannes 1, genau. Genau. 1. Johannes 1, 1 ist eine umstrittene Stelle in Bezug auf dieses Thema. Das nur am Rande. Eigentlich steht es nur 2 Mal in der Bibel. Habe ich heute gemerkt. Ich hatte gedacht, das steht viel öfters, aber es steht nur bei Johannes. Offenbarung 19, Vers 13 noch, genau. Das können wir gemeinsam lesen. Offenbarung 19, Vers 13. Wenn ihr die Bibel dabei habt, schlagt mit mir auf. Offenbarung 19, Vers 13. Und wenn es jemand hat, ist er bitte so gut und liest es vor. Sein Name ist das Wort Gottes, genau. Also steht 2 Mal, das Wort Gottes ist eine Person. Und dann die 2. Form des Wortes Gottes ist das Wort Gottes als Rede von Gott. Da gibt es mal Gottes Beschlüsse. Gott sprach, es werde Licht und es ward Licht. Das, was Gott beschlossen hat, das geschah. Dann die 2. Art der Rede von Gott ist Gottes Worte der persönlichen Anrede. Kann mir jemand ein Beispiel sagen? Wo sehen wir irgendwo ein Beispiel in der Bibel, wo Gott direkt jemanden angesprochen hat. So. David, genau, David, du sagst Mose. So. Zu Mose, zu Jesus, gell? Habe ich richtig gehört? Vielleicht noch ein drittes Beispiel. Samuel! Samuel, ja Eli, was ist? Naja, wenn nicht, rede hier, dein Knecht hört. Genau. Verschiedene Beispiele, Gott hat direkt gesprochen, zwar vor dem Sündenfall und dann auch nach dem Sündenfall zu verschiedenen, dreimal im Neuen Testament, also mir sind nur drei Momente bekannt im Neuen Testament. Dies ist mein geliebter Sohn, dem ich wohlgefallen habe bei der Taufe. Dann auf dem Berg der Verklärung, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, auf ihn hört. Und dann hat mir mal ein Pastor gesagt, es gibt noch eine dritte Stelle im Johannes, irgendwo, Kapitel 11, 12, wo Gott zu Jesus spricht, hörbar. Sonst sind mir keine Stellen im Neuen Testament bekannt, wo Gott direkt redet. Dann gibt es eine dritte Art der Rede von Gottes, also als Rede von Gott. Und das ist die Rede durch menschliche Lippen. Da denke ich natürlich vor allem an die Propheten. Die sind aufgetreten und haben gesagt, so spricht der Herr. Und dann sprach Gott. Und jetzt diese beiden Formen, das war ja in menschlicher Sprache, wie Gott da gesprochen hat. Also beim ersten habe ich mir heute überlegt, in welcher Sprache hat wohl Gott Vater zu Gott Sohn gesprochen? So, lasst uns Menschen machen. War das Hebräisch? Also, ich weiß nicht, wie die innertrinitarisch kommunizieren. Also keine Ahnung. Aber auf jeden Fall, als Gott dann zu Mose sprach, hat er die Sprache des Adressaten verwendet. Ich kann mir vorstellen, dass Gott sogar mit dem Dialekt von Mose gesprochen hat. Und dann hat er vielleicht auch Aramäisch gesprochen mal und vielleicht sogar Griechisch. Und Gott spricht in der Sprache, in der der Adressat spricht. Also Gottes Worte der persönlichen Anrede sind in menschlichem Gewand dahergekommen, also in so menschlichen Worten. Und diese Worte, obwohl sie in menschlichem Gewand daherkamen, waren Worte Gottes, und zwar in dem Sinne, dass wenn ein Mensch diesen Worten nicht geglaubt hat von Gott, hat er Gott nicht geglaubt. Und wenn ein Mensch diesen Worten nicht gehorsam war, war er Gott nicht gehorsam. Jetzt denkt ihr, ja, ist ja logisch, hat ja Gott selbst gesagt. Nun, heute gibt es ein paar wenige Theologen, die sagen, ja, das da im Alten Testament und so, wo Gott direkt spricht, das war halt in menschlichem Gewand so. Und deshalb ist das nicht gleich wichtig so. Ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, im Moment in meiner persönlichen stillen Zeit, alles mit gelbem Leuchtstift zu markieren, wo Gott direkt spricht. Im zweiten Buch Mose habe ich dann aufgehört, alles zu markieren, sondern nur noch am Rand. Und im dritten Buch Mose war ich froh um diese Entscheidung. Das dritte Buch Mose ist fast ausschließlich Wort direkt von Gott an Mose. Also ich glaube, weiß nicht, was ihr für eine Einstellung zum dritten Buch Mose habt, aber mir hat es wie eine neue Sicht gegeben. Und das ist ja 1:1 Wort Gottes der persönlichen Anrede. Und wenn Mose und wenn das Volk Israel damals nicht gehorsam gewesen wäre, wären sie Gott nicht gehorsam gewesen. Dann die dritte Art, die ich jetzt bereits angetönt habe, ist eigentlich auf der gleichen Ebene. Ob Gott direkt spricht oder durch einen Propheten, wenn der Mensch nicht glaubt oder nicht gehorsam ist, dann ist der Gott nicht gehorsam, glaubt Gott nicht. Obwohl Gott durch den Propheten spricht. Klar, es gab auch Propheten, die haben einfach gesagt, so spricht der Herr. Aber dann gab es die größtmögliche Bestrafung für diese Propheten. Also das durfte man auf keinen Fall, diese Worte missbrauchen. So, im Sinne von, so spricht der Herr und dann spricht gar nicht Gott, da war die Todesstrafe drauf. Und jetzt gibt es noch die vierte Art der Rede von Gott. Und das ist die schriftliche Form, die Bibel. Viele haben geschrieben, Mose, Josua, Samuel, bis zu Paulus und weiter noch. Und alle schrieben das Wort Gottes. Paulus schrieb, ich schreibe euch Gebote des Herrn. Für das Neue Testament war klar, was die Schrift sagt, ist das, was Gott sagt. Also es gibt jetzt einige Beispiele, die ich anführen könnte, wo deutlich wird, dass für die neutestamentlichen Schreiber austauschbar war, ob jetzt das in der Schrift steht oder ob es Gott direkt gesagt hat, als Beschluss, als persönliche Anrede durch menschliche Lippen. Es gibt eine Stelle in Markus 10, ist die, Markus 7, Vers 10 bis 13, dort sagt Jesus, Mose hat euch gesagt das. Dann kommt ein Wort von Mose oder was Mose geschrieben hat. Und dann drei Verse später sagt Jesus, und weil ihr das nicht tut, tut ihr nicht, was Gott gesagt hat. Also für Jesus ist klar, was Mose sagte, in der Bibel festgehalten ist, ist Wort von Gott. Alles. Jetzt habe ich gesagt, bei der zweiten Art, wenn man dieser persönlichen Anrede nicht gehorsam war, war man Gott nicht gehorsam. Ich habe das beim dritten Punkt gesagt. Wenn man dem, was die Propheten sagten, nicht gehorchte, gehorchte man Gott nicht. Und jetzt sage ich das beim vierten auch. Wer diesen Worten nicht glaubt, glaubt Gott nicht. Und wer diesen Worten nicht gehorcht, gehorcht Gott nicht. Das ist das Wort Gottes. Zumindest das sagt die Bibel selbst von sich. In 1. Korinther 14, 37 schreibt Paulus, ich schreibe euch Gebote des Herrn. Oder ich sage euch Gebote des Herrn. Und dann sagt er, und wenn ihr das nicht anerkennt, dann werdet ihr von Gott nicht anerkannt. Das ist heftig, oder? Wenn man nicht von Gott anerkannt wird, ist man ewig verloren. Oder Jeremia 36 hatte Jeremia den Auftrag zu schreiben. Man hat dieses, was Jeremia geschrieben hat, nicht anerkannt. Und dann gab es ein heftiges Gericht dafür. Jetzt denkt ihr vielleicht, ja gut, auf der obersten Ebene da, also die erste Art, das ist vielleicht so die wichtigste Rede von Gott, so die höchste Autorität. Und das Geschriebene ist dann die unterste Autorität. Vielleicht kommt man schnell mal so auf diese Idee. Ich muss sagen, es stimmt gerade nicht. Weil wir haben die erste, zweite und dritte Art nur in der vierten Art. Also wir wissen keinen Beschluss von Gott, außer durch die Bibel. Und deshalb ist die schriftliche Form eigentlich die beste Form, wie wir die Worte Gottes haben können. Das ist die Form, die allen zugänglich ist heute. Es ist die Form, die man überall, unabhängig von einem Propheten, studieren kann. Hätte Gott sein Wort nur mündlich weitergegeben, wir wären hier da und müssten uns überlegen, ob das wirklich Wort Gottes ist, was ich da irgendwann mal gehört habe. Aber wir haben es geschrieben. Für uns heute ist nur die schriftliche Form des Wortes Gottes für das Studium der Theologie geeignet. Wir können die erste, zweite und dritte Art nicht wirklich unmittelbar studieren, denn wir haben diese nur in der vierten Form. Persönliche Worte Gottes durch Träume, Visionen und Eindrücke, sage ich jetzt persönlich, ich glaube, das gibt's. Ich glaube, Gott spricht heute noch, auch durch Träume, durch Eindrücke, ganz persönlich, aber nie allgemeingültig. Das ist meine persönliche Überzeugung. Also Gott wird mir nie sagen, Matthias, ich sage dir jetzt, das gilt für alle hier. Ich glaube, wenn Gott mir etwas sagt, sagt er es mir. Und wenn er will, dass ihr es auch hört, sagt er es euch auch noch. Aber es kann niemand auftreten und sagen, so spricht der Herr heute. Ich kann nur sagen, so spricht der Herr. Das ist mir ganz wichtig. Also wir haben, es gibt meines Erachtens noch Worte Gottes auch direkt, persönlich, aber die haben keine allgemeine Autorität. Diese schriftlichen Worte zu studieren, das lässt uns glückselig werden. Psalm 1,1, wer darüber nachsinnt, glückselig, oder ist derjenige? Wer darüber nachsinnt, Tag und Nacht, wird nach Josua 1,8 erfolgreich sein. Das ist das Wort Gottes, die Bibel. Kommen wir zum zweiten Thema heute. Ein bisschen ausführlicher. Der Kanon der Heiligen Schrift. Was ist damit gemeint? Der Kanon der Heiligen Schrift ist die Liste aller Bücher, die in die Bibel hineingehören. Kanon kommt von einem Wort, glaube ich, so für Schilfrohr, für ein Rohr. Man hat dieses Rohr als Maßstab benutzt und daraus abgeleitet ist das Wort Maßstab für Kanon entstanden. Ich habe heute noch gegoogelt, was heißt Kanon? Erste Bedeutung, ein Lied mit verschiedenen Einsätzen, so. zweite Bedeutung auch irgendetwas Musikalisches. Da habe ich auf Wikipedia geschaut, dort stand nicht mal etwas von dem. Nur bei Wiktionary, dort stand dann, dass es eben auch so verwendet werden kann. Gut, also Kanon hat nichts mit Musik und so zu tun heute, bei uns jetzt. Und es meint so, die Sammlung der heiligen Schriften. Das geht also um die Frage, was gehört in die Bibel hinein? Ich habe jetzt vorher ausgeführt, es gibt das Wort Gottes als Person, das ist Jesus. Und das Wort Gottes ist das, was Gott gesprochen hat, direkt, indirekt und was wir hier in dieser Bibel haben. Jetzt ist aber die Frage, was gehört denn in die Bibel hinein und was nicht? Das ist eine sehr, sehr wichtige Frage. Warum ist das eine sehr, sehr wichtige Frage, was hineingehört und was nicht? Was denkt ihr? Warum ist das eine so wichtige Frage? Also wenn ein zusätzliches Buch drin wäre, dann würde man annehmen, das ist echt und würde danach handeln. Genau. Und was ist das Problem dabei? Ja, genau. Wenn dann in diesem Buch etwas drinsteht, was gar nicht Gottes Wille ist, dann leben wir nicht nach Gottes Willen, wenn wir uns daran halten. Also wir tun dann vielleicht Dinge, die Gott gar nicht von uns fordert. Ja, was wäre, wenn eins würde fehlen? Also wenn eins nicht drin wäre? Ich sage, das nehmen wir weg und das nehmen wir weg. Das gehört nicht dazu. Ja, das ist noch nicht die volle Wahrheit. Darf nichts wegnehmen, nichts dazu tun. Genau, also das ist ja schon eine entscheidende Frage. Ich sage, wenn eines dazu käme, das eigentlich dazu gehört, dann würden wir uns an Dinge halten, die möglicherweise oder wahrscheinlich gar nicht Gottes Willen entsprechen. Wenn wir etwas wegnehmen, dann würden wir uns möglicherweise nicht mehr an Dinge halten, die Gottes Willen entsprechen würden. Also letztlich ist das die entscheidendste Frage, was gehört hinein und was nicht. Oder wir müssen davon ausgehen, dass das wirklich Wort Gottes ist, was drin ist. Dass da keine Fehler passiert sind. Nur so können wir glauben und leben, was Gott wirklich fordert. Kommen wir zum Kanon des Alten Testaments. Also ist die Frage, wie kam es zum Alten Testament? Irgendwann einmal war der erste Moment, wo das Wort Gottes geschrieben wurde. Wisst ihr, wann wurde das erste Wort geschrieben der Bibel? Jesaja? Josua? Zeugewort, genau. Gott war der Erste, der geschrieben hat in der Bibel. Spannend, oder? Gott hat die 10 Gebote geschrieben, selbst mit seinem Finger. Gott hat sehr, sehr wenig in der Bibel selbst geschrieben. Ich wüsste, also Teenager sage ich auch, aber ich weiß noch, die zweite Stelle, wo Gott mit der Hand geschrieben hat, das ist Mene, Mene, Tekel, Upharsin, oder? Dabei König... Wie hieß er? Nicht der Nebukadnezar, sondern der Belsazar. Genau, danke. Belsazar. Da, Mene, Mene, Tekel, Upharsin, so irgendwie gewogen, gemessen, für zu leicht befunden. Das war auch noch Handschrift Gottes, aber ich glaube, sonst hat Gott nichts geschrieben. Aber wie immer dürft ihr mich dann korrigieren und ergänzen. Aber das Spannende finde ich, Gott schreibt zuallererst. Und dann sagt er, hey, und diese 10 Gebote legst du jetzt bitte in die Bundeslade. Und diese Bundeslade tragt ihr immer mit euch herum. Also das heißt, dort, wo Gottes Präsenz am gegenwärtigsten ist, dort ist das Wort Gottes hineingelegt worden. Das heißt, das Wort Gottes ist von Anfang an im Zentrum des Volkes Gottes. Und dann kommt es ganz spannend, 5. Mose 31, Vers 24, das müssen wir gerade lesen. Mose 31, ab Vers 24. ist etwas so gut und wenn er es gefunden hat, am richtigen Ort und liest es. Ja, lese noch weiter.
Sagte er zu den Leviten, die für die Bundeslade des Herrn verantwortlich waren.
Das ist mal bis Vers 27.
Legt die Bundrolle neben die Bundeslade des Herrn eures Gottes. Sie zeigt euch Israeliten, was Gott von euch erwartet. Ich weiß, wie widerspenstig und eigensinnig ihr seid. Solange ich bei euch war, habt ihr euch immer wieder gegen den Herrn aufgelehnt. Wie wird es erst sein, wenn ich gestorben bin?
Also, das ist spannend, oder? Dann hat Gott den Auftrag gegeben, leg die 10 Gebote, das ist so das Wichtigste vielleicht, des Bundesschlusses in die Bundeslade. Und dann gab er Mose den Auftrag zu schreiben. Und Mose hat dann wahrscheinlich etwa 1406 vor Christus am Schluss seines Lebens noch einmal alles geschrieben, die 5. Buch Mose zum Schluss noch. Und dann hat er das, was er geschrieben hat, neben die 10 Gebote gelegt. Also fast wie auf eine Stufe gestellt. Auch Wort Gottes. In der Mitte des Volkes. Und dann kam Josua. Jetzt lesen wir Josua 24, Vers 26. Hat es gerade jemand gefunden? Da steht, Josua hat das Gesetz Gottes weitergeschrieben. Und das ist jetzt hochbrisant, weil in 5. Mose 4, Vers 2 sagt Mose ganz deutlich, ich lese euch das vor, 5. Mose 4, Vers 2, ihr sollt nichts dazu tun zu dem, was ich euch gebiete und sollt auch nichts davon tun, auf das ihr bewahrt die Gebote des Herrn eures Gottes, die ich euch gebiete. Also Mose sagt, nichts dürft ihr dazu tun, jetzt macht Josua genau das. Das macht er nur deshalb, weil er zutiefst davon überzeugt war, dass er nichts zum Wort Gottes dazu tut, sondern dass Gott durch ihn etwas hinzutut. Ich sage es noch einmal. Josua war zutiefst davon überzeugt, ich tue jetzt nicht zum Wort Gottes noch ein paar Worte dazu, sondern Gott schreibt sein Gesetz weiter durch mich. Das ist genau gleich immer noch Wort Gottes. Das ging dann weiter nach Josua, Samuel heißt, dass er geschrieben hat. Dann heißt es von der Geschichte Samuel, Nathan und Gad und von Jehu und von Jesaja. Und auch Jeremia hat Gott den Auftrag gegeben zu schreiben. So hat sich das entwickelt und etwa bei Esra war dann das Alte Testament vollständig. Nimmt an, dass Esra derjenige war, der das alles dann zusammengenommen nehmen konnte. So die Frage jetzt noch, welches ist denn das letzte Wort Gottes im Alten Bund? Was ist so das letzte, vielleicht so das, was am Schluss noch geschrieben wurde? Weiß das jemand? Keine Ahnung, niemand? Tipp, kann man manchmal auch schätzen. Malachi finde ich gut. Also wir haben die Propheten, Haggai etwa 520 vor Christus, Zacharias nimmt man an bis etwa 518, Malachi 435. Gleichzeitig gibt es Geschichtsbücher, Esra, Nehemia, das war ja ein Buch ursprünglich vermutlich, etwa 445 bis 433, also auch etwa 435 vor Christus, Esther ein bisschen früher noch. Nimmt heute an, dass das letzte Buch, die letzte heilige Schrift des Alten Testaments, das Buch Malachi ist. Ich habe heute gedacht, schau mal, was steht denn da? So als letztes Wort, das Gott wie noch gesprochen hat durch Malachi. Und das finde ich noch spannend, wenn man da Malachi aufschlägt, vielleicht Kapitel 3, Vers 22 steht da, gedenket an das Gesetz meines Knechtes Mose. Denket daran, Wort Gottes, dass ich ihm befohlen habe auf dem Berge Horeb für ganz Israel an alle Gebote und Rechte. Und dann, siehe, ich will euch senden den Propheten Elia, ehe der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. Der soll das Herz der Väter bekehren zu den Söhnen und das Herz der Söhne zu ihren Vätern, auf das ich nicht komme und das Erdreich mit dem Bann schlage. Man sieht hier so eine Erwartungshaltung, die da mitgegeben wird. So. Ganz am Schluss sagt Gott so, es kommt das Entscheidende noch. Und das war so die Erwartungshaltung während 400 Jahren. Man wartete auf den Messias. Es ist nicht Elia, ich habe das noch nie ausgelegt. Es ist wahrscheinlich Johannes der Täufer hier gemeint. Man wartete so auf den Gesandten Gottes. Vielleicht gab es mal noch eine Ergänzung, etwa um 330. Ich habe mal irgendwo gelesen, dass der letzte Name in der Chronik irgendjemand war, der ums Jahr 330 gelebt hat. Also da musste logischerweise dann irgendwann vielleicht noch eine Liste ergänzt worden sein. Könnte man diskutieren, ob das dann immer noch inspiriert ist, ist nicht so entscheidend. Ein Stammbaum da vielleicht ergänzt wurde. Die älteste, fast vollständige Liste des Alten Testaments, die man heute noch hat, ist übrigens erst aus dem Jahr 170 nach Christus von einem christlichen Bischof von Melito, 170 nach Christus. Das heißt nicht, dass es vorher das Alte Testament nicht gab, vollständig. Aber wir haben nirgends eine Handschrift, wo steht, das sind die Bücher des Alten Testaments. Erst von Melito gibt es das. Wir sehen also das Alte Testament, wie es entstanden ist, zusammengefügt, dann wahrscheinlich durch Esra. Als sie zurückkamen aus dem Exil, mussten sie ja wissen, was ist jetzt das Wort Gottes, und das zusammengenommen. Und an dieser Stelle kommt jetzt die Frage, was ist denn mit den Apokryphen? Nachdem Maleachi geschrieben hatte, gab es viele weitere Schriften, Apokryphen. Das sind Schriften, die in der Septuaginta, das ist die griechische Übersetzung des Alten Testaments, enthalten sind. Apokryphos heißt übersetzt verborgen, dunkel. Und grundsätzlich gehören zu den Apokryphen, also zu diesen Schriften, die in der griechischen Übersetzung des Alten Testaments enthalten sind. Und diese Übersetzung ist etwa 250 vor Christus entstanden. Also 250 vor Christus hatte man alle Bücher des Alten Testaments schon beisammen. Und dann hat man noch ein paar weitere mit übersetzt hier. Und dazu gehören erstes und zweites Buch Esra, nicht zu verwechseln mit dem anderen Esra-Buch. Tobit, Judith, Zusätze zum Buch Esther, also Dinge, die nicht im Buch Esther drinstehen. Die Weisheit Salomos, nicht zu verwechseln mit Sprüche oder Prediger Salomos. Jesus Sirach, Baruch und Brief des Jeremia. Manchmal sind das werden die als zwei verschiedene Bücher gezählt. Dann Zusätze zum Buch Daniels, wie der Gesang der drei Männer im Feuerofen. Susanna, ein weiteres Buch. Der Bel und der Drachen zu Babel, auch so ein Zusatz. Und das Gebet von Manasse und erstes und zweites Buch Makkabäer. Die werden zu den Apokryphen gezählt, weil die wurden mit der Septuaginta mit übersetzt. Es gibt von diesen Schriften keinen hebräischen Grundtext. Wahrscheinlich gab es den, damit man es übersetzen konnte, aber heute haben wir nur noch die griechischen Versionen dieser Texte. Es gibt keine hebräische Version dieser Texte, meines Wissens. Was sollen wir halten von diesen Büchern, die nie in der hebräischen Bibel waren, nie Aufnahme gefunden haben in die hebräische Bibel? Mal zunächst möchte ich dazu sagen, die neutestamentlichen Schreiber zitieren gemäß einer Statistik, die ich nicht selbst überprüft habe, zitieren sie 295 Mal irgendeine Schrift des Alten Testaments als mit göttlicher Autorität. Also sie zitieren eine alttestamentliche Schrift und sagen dann oft, Gott sagt oder die Schrift sagt oder es steht geschrieben. Nicht ein einziges Mal wird im Neuen Testament eine apokryphe Stelle zitiert. Nicht ein einziges Mal wird irgendein Zitat genannt aus einem der vorher genannten Bücher. Es gibt eine Stelle in Judas 14 bis 15, dort zitiert Judas den ersten Henoch 60, Vers 8. Aber der, wenn ihr gut zugehört habt, der gehörte nicht zu diesen Apokryphen, der ist noch einmal eine weitere Schrift. Und Paulus hat ja auch zweimal heidnische griechische Schriftsteller zitiert. Apostelgeschichte 18, Titus 1. Das heißt aber nicht, dass diese Schriften göttliche Autorität hatten. Also wenn Paulus einen griechischen Denker zitiert, sagt er damit nicht, dass das, was der geschrieben hat, Wort Gottes ist. Er sagt nur, ich weiß von dem, dass es den gibt. Und wenn Judas Henoch zitiert, sagt er damit nicht, das ist Wort Gottes, sondern er weiß einfach, dass es diese Bibelstelle, also diese Stelle gibt. So. Die Apokryphen wurden weder von den Juden noch von den Aposteln je als heilige Schrift betrachtet. Das Volk Gottes des Alten Bundes hat in ihrer Bibel die Apokryphen nicht. Und das Volk Gottes des Neuen Bundes, also wir Christen, hat zu Beginn in der frühen Kirche bis etwa im 16. Jahrhundert diese Schriften nicht als Wort Gottes betrachtet. E.G. Young, ich weiß nicht, ob ihr es jetzt lesen könnt, vielleicht ist es ein bisschen klein hinten, ich lese euch vor. Der E.G. Young, diese Bücher enthalten keine Kennzeichen, die eine göttliche Herkunft bestätigen würden. Sowohl Judith als auch Tobit enthalten historische, chronologische und geografische Irrtümer. Die Bücher rechtfertigen Unwahrheit und Täuschung und machen das Heil von verdienstlichen Werken abhängig. Jesus Sirach und die Weisheit Salomos schärfen eine Moral ein, die auf Zweckmäßigkeit basiert. Weisheit lehrt die Erschaffung der Welt aus präexistenter Materie. Also, das heißt, dass Gott geschaffen hat aus etwas, was bereits da war. Das heißt, es gab schon etwas, bevor Gott geschaffen hat. Lehrt Weisheit. Jesus Sirach lehrt, dass das Geben von Almosen Sünde sühne. Also im Sinne von, wenn die Münze in den Kasten springt, die Seele aus dem Feuer. Also wenn die Münze in der Kasse klingt, die Seele aus dem Feuer springt. So in dem Sinn. In Baruch heißt es, dass Gott die Gebete der Toten höre und in 1. Makkabäer sind historische und geografische Irrtümer enthalten. Also wenn wir das beachten, müssen wir sagen, ja logisch, das kann nicht Wort Gottes sein. Übrigens, erst 1546 hat die römisch-katholische Kirche die meisten der vorher genannten Apokryphen zu einem Teil des Kanons erklärt. 1546, das war das Trienter Konzil, das war so die Gegenreformation. Man hat gegen die Lehren von Luther sich getroffen und hat dann gesagt in diesem Konzil, dass auch diese Schriften hier Wort Gottes sind. Warum? Logisch, oder? Wenn wir das so lesen, dann ist es logisch, weil die römisch-katholische Kirche brauchte diese Schriften, um gewisse katholische Lehren zu begründen. Zum Beispiel das Gebet für die Toten, der Ablasshandel, die Rechtfertigung durch Glauben plus Werke. Also es geht hier um eine dogmatische Entscheidung. Und deshalb hat man 1546 gesagt, die Apokryphen sind Wort Gottes wie die anderen Schriften des Alten Testaments. Hier an dieser Stelle möchte ich auf einen bedeutenden Unterschied zwischen der katholischen und der protestantischen Sichtweise hinweisen. Katholische Sichtweise ist so, Kirche hat die Autorität, ein literarisches Werk als heilige Schrift anzunehmen. Also das Lehramt hat die Autorität zu sagen, das ist Wort Gottes, das ist nicht Wort Gottes. Und das höre ich heute sehr oft in der Bevölkerung so im Gespräch. Ja, Kirche hat ja gesagt, was die Bibel ist. Das ist katholische Sichtweise. Dass man sagt, ja, in den Konzilen hat man gesagt, dieses Buch gehört dazu, dann in diesem Konzil das und dann das und 1546 noch diese Schriften zusätzlich. Die protestantische Sichtweise hingegen ist, dass die Kirche nicht etwas zur Heiligen Schrift machen kann, sondern lediglich anerkennen kann, was Gott bereits als seine eigenen Worte hat schreiben lassen. Die Kirche macht nicht eine Schrift zur Heiligen Schrift, sondern versucht herauszufinden, was ist denn Heilige Schrift? So vielleicht als Analogie dazu. Ein Polizeiermittler, der kann feststellen, ist dieser Schein echt oder ist es Falschgeld? Er kann aber nicht sagen, dieses Geld mache ich jetzt zu echtem Geld. Dieses Geld mache ich zu falschem Geld. Das kann nur die Nationalbank. Und so in Analogie hierzu sagt die katholische Kirche, wir als Kirche sind die Nationalbank. Wir sagen, das ist Wort Gottes und das ist nicht Wort Gottes. Und die protestantische Sichtweise ist, wir sind höchstens die Ermittler, die sagen können, ja, das erkennt man ja, das ist Wort Gottes. Nein, also wenn wir das so lesen, müssen wir sagen, passt nicht dazu. Logisch, dass das nicht angenommen wurde. Aus folgenden Gründen sollten die apokryphen Bücher nicht als Bestandteil der Heiligen Schrift betrachtet werden. Erstens, sie beanspruchen nicht dieselbe Art von Autorität wie die Schriften des Alten Testaments. Es steht dort meines Wissens nirgends, so spricht der Herr. Zweitens, sie wurden vom jüdischen Volk nicht als Gottes Worte anerkannt. Ich denke, es ist schon ein bisschen arrogant, wenn wir heute sagen, das Volk Gottes des Alten Bundes hatte zu wenig Schriften damals. Sie wurden von Jesus und den Autoren des Neuen Testaments nicht als heilige Schrift anerkannt. Wir haben kein Beispiel dafür. Und viertens, sie enthalten Lehren, die mit dem Rest der Bibel nicht im Einklang stehen. Also man hätte da große Mühe, eine Lehre abzuleiten aus diesen Schriften im Einklang mit anderen Schriften. Zusammengefasst zum Thema Apokryphen. Die Apokryphen sind nur Menschenworte, nicht von Gott eingegeben. Das heißt nicht, dass sie nicht auch einen Wert haben. Sie haben durchaus einen historischen Wert. Man kann sie für die historische und linguistische Forschung gut nutzen. Sie enthalten nützliche Geschichten über den Mut und den Glauben vieler Juden. Wer mal etwas lesen will, dem empfehle ich erstes und zweites Buch Makkabäer. Das ist ein Geschichtsbuch. Wenn man jetzt davon ausgeht, dass eine oder andere ist vielleicht nicht ganz, ganz perfekt korrekt, so enthält es doch ganz vieles, was zeigt, wie die Juden in den ersten, zweiten, dritten Jahrhundert vor Christus gelebt haben, diesen Aufständen und so. Kann man durchaus lesen. Zeigt uns einiges über das Judentum zwischen 400 und 0 vor Christus, ist aber nicht Gottes Wort. Jetzt gerade eine Frage zu dem. Kommen wir zum Kanon des Neuen Testaments. Man wartete im Alten Bund auf den kommenden Messias. Jetzt kommt der, Jesus, und der sagt dann seinen Jüngern, der Heilige Geist, der Tröster, wird kommen und er wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Das haben die Apostel dann gemacht. Sie haben aufgeschrieben, was hat Jesus gesagt, was hat er gelehrt. Es gibt da verschiedene Evangelien. Sie haben weitergeschrieben, was bedeutet jetzt das für unser Leben als Christen, für die Gemeinde. Und diese Apostel sind mit einer solchen Autorität aufgetreten, dass sofort klar war, was die Apostel sagen, ist auf der gleichen Ebene wie das, was die alttestamentlichen Propheten gesprochen haben. Petrus beispielsweise schreibt, dass ihr gedenkt an die Worte, die zuvor gesagt sind von den heiligen Propheten und an das Gebot des Herrn und Heilands, das verkündet ist durch eure Apostel. Und es war sogar so, dass wenn man einen Apostel belogen hat, hat man Gott belogen, Hananias und Sapphira. Die haben Petrus belogen und Petrus sagt, ihr habt Gott belogen jetzt. Damit sagt Petrus nicht, ich bin Gott, aber er hat eine Autorität. Also wenn man einen Apostel belügt, belügt man Gott. Paulus tritt auf, so im Sinne von, was ich schreibe, ist ein Gebot des Herrn. Wenn ihr das nicht annehmt, wird Gott euch nicht annehmen. An anderer Stelle, 2. Korinther 13, 3, schreibt Paulus, wie Christus durch mich spricht. Starkes Selbstverständnis. Die Apostel hatten also die Autorität, Worte zu schreiben, die Gottes eigene Worte sind. In Wahrheitsstatus und Autorität den Schriften des Alten Testaments gleich. Ganz eine spannende Stelle ist 2. Petrus 3, 16. Da schreibt Petrus über die Schriften von Paulus. Also Petrus kannte die Paulusbriefe teilweise zumindest. Und dann setzt er die Paulusbriefe auf die gleiche Ebene wie die alttestamentlichen Schriften. 2. Petrus 3, Vers 16. Er schreibt, wie auch die anderen Schriften, also die im Alten Testament, die anderen Schriften. Nun müssen wir beachten, das Wort Schrift, Graphe, ist ein Fachbegriff im Neuen Testament. Man nennt das ein Terminus technicus und meint jedes Mal, wenn dieses Wort erscheint, eine Schrift, die Gottes Wort ist. 51 Mal erscheint dieses Wort Graphe im Neuen Testament und jedes Mal ist damit ein alttestamentliches Wort gemeint. Zweimal, 2. Petrus 3,16 und 1. Timotheus 5,17, meint es zusätzlich zu den alttestamentlichen Schriften auch noch eine neutestamentliche Schrift. Wir lesen gemeinsam 1. Timotheus 5, Vers 17. Wo das deutlich auch noch einmal zum Ausdruck kommt. Ist jemand so gut und liest das vor? 1. Timotheus 5, Vers 17. Es fällt noch das F, 1. Timotheus 5, 17 und 18. Bitte das 18. auch noch. Wo steht das erste Zitat, den die Schrift sagt? Wo? Bei den meisten Bibelübersetzungen steht das irgendwo in Klammern oder so. Was ist das erste? So, du sollst dem Ochsen, der da drischt, nicht das Maul verbinden. Das ist ein Zitat aus. Wer sieht es gerade? 5. Mose 25, Vers 4. Und das zweite, ein Arbeiter ist seines Lohnes wert. Wo steht das im Alten Testament? Fangfrage, Achtung, Fangfrage. Lukas 10, Vers 7. Fangfrage, es steht nirgends im Alten Testament. Steht im Neuen Testament. Paulus sagt, die Schrift sagt, ein Arbeiter ist seines Lohnes wert. Das ist ein Zitat von Jesus aus Lukas 10, 7. Weil Paulus mit Lukas unterwegs war, kannte er das. Und er sagt, die Schrift sagt. Also wir sehen hier, Paulus setzt Lukas 10, 7 auf die gleiche Stufe wie das Alte Testament. Die Autorität der Apostel hat bewirkt, dass die frühe Kirche die Schriften der Apostel als Wort Gottes angesehen haben. Jetzt gilt grundsätzlich für das Neue Testament wie für das Alte Testament. Die Bibel ist nicht eine autoritative Sammlung von Büchern, sondern eine Sammlung autoritativer Bücher. Vielleicht müsst ihr das jetzt 2-3 Mal lesen. Und wenn jemand denkt, ich habe diesen Satz verstanden, darf ich die Person bitten, das in eigenen Worten zu erklären? Was bedeutet der Satz? Absolut, genau. Also nicht derjenige, der etwas sammelt, macht etwas zur Autorität, sondern die einzelnen Schriften. Also man kann sagen, gut, Matthäus, Autorität, autoritativ oder nicht? Wenn ja, in die Bibel, wenn nein, nicht in die Bibel. So. Und dann hat man am Schluss erkannt, okay, diese Bücher haben in sich selbst Autorität, das ist inspiriert und dann hat man das dann irgendwann einmal als Bibel bekannt gegeben. Also was die Christen, die Kirche gemacht hat, war nicht zu entscheiden, ob etwas autoritativ ist, sondern zu erkennen. Sie haben deklariert, ich sage immer, es war ein deklarativer, nicht ein performativer Akt. Jakob Thiessen, war mein Professor, er hat auch Hermeneutik unterrichtet und ich erinnere mich noch, wie er gesagt hat, als dann der Osterbrief kam, ich sage dann noch etwas dazu, und dann die Konzilien, die da dann gesagt haben, das ist Bibel und so, dann haben die eigentlich das Gleiche gemacht, wie wenn heute jemand sagen würde, Mozart war ein guter Musiker. Habt ihr das gewusst? Gibt es jemanden, der das noch nicht wusste, heute wie ein Aha-Moment hat, sagt, ja, danke Matthias, dass du mir sagst, dass der Mozart ein guter Musiker war. Da denkt ihr alle, danke für nichts, habe ich schon gewusst. Und genau so war das damals. Als die Konzilien und so beschrieben haben, das ist die Bibel, da war für alle bereits längstens klar, was dazugehört und was nicht. Längstens. Also man hat nur festgestellt, was allgemein schon längst bekannt war. Welche Kriterien haben denn dazu gedient, dass man gewisse Schriften als autoritative Schriften erkannt hat? Man sagt heute, ja, ein ganz, ganz starkes Kriterium für eine autoritative Schrift ist die sogenannte Apostolizität. Das heißt, dass ein Apostel die Schrift geschrieben hat oder sie autorisiert hat. Matthäus war ein Apostel. Markus hatte Petrus im Hintergrund. Lukas hatte Paulus im Hintergrund. Johannes war ein Apostel. Dann kommt Apostelgeschichte. Lukas hat Paulus im Hintergrund. Dann kommt Römer, Korinther und dann Galater, Epheser, Philipp, Kolosser, alles Paulus, Apostel, obwohl er Jesus nie gesehen hat. Das ist so ein unzeitiger Apostel, wie er sich selbst nennt, aber gilt als Apostel. Und dann gibt es noch Jakobus, Judas und den Hebräerbriefschreiber. Und dort nimmt man an, Jakobus und Judas als Halbbrüder von Jesus wurden vielleicht den Aposteln zugerechnet, weil sie so nahe bei Jesus waren. Und beim Hebräerbriefschreiber weiß man nicht, wer ihn geschrieben hat. Es gab viele Vermutungen, aber Origenes hat dann mal geschrieben, wer den Hebräerbriefschreiber geschrieben hat, weiß nur Gott. Und ich glaube, man würde heute Doktor werden, wenn man heute herausfinden würde, wer den geschrieben hat. Ich sage immer, wahrscheinlich eine Frau. Denn im Kapitel 13 steht, ich wollte euch nur kurz schreiben. Nein, ist ein Witz, es ist ein männliches Ich, das verwendet wird. Das ist ganz bestimmt keine Frau, die das geschrieben hat. Ist nur ein Witz. Genau, Entschuldigung, wollte nie bei uns nachtreten. Genau, also ist irgendjemand, vielleicht war es Barnabas, keine Ahnung. Jedenfalls war für die ersten Christen klar, da musste irgendein Apostel dahinter sein, auch wenn man heute nicht mehr weiß, wer das autorisiert hat. Apostolizität dann. Es musste an die ganze Gemeinde gerichtet sein, diese Schrift, oder zumindest für die ganze Gemeinde brauchbar. Sie musste in Übereinstimmung mit dem Glauben der Gemeinde bzw. dem Rest der Bibel stehen. Man hat ja am Anfang nicht die Bibel in gesamthafter Form gehabt, sondern nur die mündliche Verkündigung der Apostel, von Anfang an. Dann kam eine Schrift, dann konnte man sofort überprüfen, stimmt das mit dem überein, was uns die Apostel verkündigen? Wenn nein, weg damit. Und dann, es musste auch im Gottesdienst verwendet worden sein als Lesung. Man hat ja die Bibel nicht so gehabt, sondern nur einzelne Schriften, dann hat man die immer wieder vorgelesen. Übrigens glaube ich, dass die ersten Bibeln im Volk, erst im Mittelalter, also vielleicht in der Reformationszeit nach dem Buchdruck und so, oder? Ich glaube, die erste Bibel, die da gesamthaft gemacht wurde, war irgendwie im 4. Jahrhundert auf Staats, das kostet ein Staatsvermögen. Das können wir uns heute kaum vorstellen, wie das damals war. Die ersten vollständigen Listen, die wir heute haben, gerade auch inklusive Altes Testament, ist der sogenannte Osterbrief von Athanasius. Der hat 367 alle Bücher der Bibel des Neuen Testaments aufgelistet, wie wir sie heute haben. Das ist das erste Mal, in dem alle 37 Bücher des Neuen Testaments Erwähnung fanden. Es galt dann für die Ostkirche, die haben gesagt, ja genau, das ist die Bibel. Und 30 Jahre später hat die Westkirche dann im Konzil von Karthago das auch anerkannt. So. Noch eine Frage. Sollten wir heute erwarten, dass noch weitere Schriften zum Kanon hinzugefügt werden? Könnte ich jetzt mit euch Hebräer 1 oder Offenbarung 22 anschauen. Wir haben das vorher schon gehört. Offenbarung 22, was heißt, wer etwas hinzufügt, wer etwas wegnimmt? Eindeutig, das bezieht sich auf die Offenbarung, aber ist meines Erachtens auch ein angemessenes Schlusswort für die ganze Bibel. Also man kann durchaus sagen, alles passt so am Schluss der Bibel, dass Gott das dorthin hingesetzt hat, dass da nichts mehr kommt. Also, ja, kommt nicht mehr. So, kommen die Zielgerade. Sind die richtigen Bücher im Kanon der Bibel enthalten? Der andere ist gefragt, wie wissen wir denn, dass wir die richtigen Bücher im Kanon der Bibel haben, den wir heute besitzen? Erstens, wir dürfen Gottes Treue vertrauen. All das, was ich über Gott weiß, wie er ist, kann es sein, dass Gott, wie er ist, es zulässt, dass 2000 Jahre lang das Volk Gottes zu wenig in der Bibel drin hat oder zu viel? Es war Gottes größtes Anliegen selbst, dass in der Bibel nur das oder in der Heiligen Schrift nur das drin ist, was sein Wort ist. Er hat mehrmals gesagt, wer etwas hinzusetzt oder wegnimmt, der wird maximal bestraft. Offenbarung 22, der verliert das ewige Leben. Der bekommt die Qualen der ewigen Verdammnis. Krasser. Ich glaube, dass Gott nicht nur die Worte der Schreiber inspiriert hat, sondern auch über die Entstehung des Kanons gewacht hat. Das ist mein persönlicher, das glaube ich. Gott hat die Worte eingegeben und dann auch geschaut, dass diese Worte als Wort Gottes erkannt wurden. Zweitens, der Heilige Geist bewirkt, während wir die Bibel lesen, dass wir die göttliche Autorität der einzelnen Schriften erkennen. Das ist das Zeugnis der Christen in all den Jahrhunderten, wenn sie die Bibel lesen, dass der Heilige Geist wie das Herz öffnet, sondern merkt, wow, das ist Wort Gottes. Klar, es gibt auch noch historische Daten, die man dann überprüfen kann, es ist stimmig in sich selbst, es gibt Prophetien und so weiter, aber letztlich wirklich überzeugend ist nur das Wirken des Heiligen Geistes. Und drittens, es gibt keine eindeutigen Kandidaten für die Hinzufügung zum Kanon und keine starken Einwände gegen irgendein Buch, das gegenwärtig im Kanon ist. Es ist heute kein Buch bekannt, dem man sagen könnte, das müsste doch eigentlich auch in die Bibel. Und es gibt kein Buch in diesen für uns 66 Büchern, und sagen müsste, also das passt überhaupt nicht hinein. Überhaupt nicht. Es gibt Schriften, die man kennt. Clemensbrief, Hirte des Hermas, Thomas Evangelium. Die gibt es auch von früher, die hat man heute noch. Aber die sagen nirgends, dass sie die gleiche Autorität haben wie die anderen Schriften. Die sind pseudepigraphisch, also von irgendjemandem geschrieben, der gesagt hat, er sei jemand anderes. Und oder sie sind inhaltlich absurd. Zum Beispiel das Thomas-Evangelium. So noch als Leckerbissen zum Schluss. Wobei ich wage das euch gar nicht mehr zu sagen nach meinem Witz vorher. Aber das steht jetzt wirklich, das ist nicht von mir. Im Thomas-Evangelium steht, denn die Frauen sind des Lebens nicht würdig. Denn jede Frau, die sich männlich macht, wird in das Himmelreich gelangen. Können wir uns vorstellen, dass das nicht Wort Gottes ist? Ja, hoffentlich, das ist Katastrophe. Also ihr könnt das mal lesen, Thomas Evangelium und das andere, dann wisst ihr, warum das nicht in den Kanon der Heiligen Schrift aufgenommen worden ist, weil das ganz eindeutig nicht Wort Gottes ist. Das Gegenteil. So kann ich abschließen, diesem Satz. Der heutige Kanon der Bibel ist genau das, was Gott ihn sein lassen wollte. Und er wird so bleiben, bis Christus wiederkommt. Gibt es Fragen gerade noch? Ja. Ganz gute Frage. Das Buch Esther ist das Buch des Alten Testaments, das bis zum Schluss immer umstritten war. Ich glaube auch im Osterbrief 367 nach Christus von Athanasius ist die Esther nicht enthalten, das einziges Buch nicht vom Alten Testament. Ich habe gesagt vorher, alle Schriften des Neuen Testaments sind dort drin, aber ich glaube das Buch Esther nicht, weil im Buch Esther nirgends das Wort Jahwe her erscheint. Aber es wurde sehr früh als Wort Gottes anerkannt innerhalb der christlichen Gemeinschaft. Also zur Zeit von Jesus war für die Juden klar, Esther gehört zum Wort Gottes. Genau. Und meine persönliche Meinung, das ist nicht nur meine persönliche Meinung, sondern ich teile die Meinung der Theologen, die sagen, es gibt keine Lehre im Buch Esther, das widersprüchlich wäre zu einem anderen Buch und nichts, was man zu wenig hätte oder zu viel, wenn man das drin hat. So. Genau. Das ist eine Frage. Was hindert uns da? Ja, wahrscheinlich nicht, oder? Was würdest du sagen? Schon, oder?
Das ist eine Frage von mir, die aufgekommen ist, oder? Das Neue Testament ist abgeschlossen, wenn wir überzeugt bin, absolut. Absolut klar, also Offenbarung ist abgeschlossen. Ich finde es vom Argument her spannend, eigentlich, wenn die Zeit aufstehen und sagen, aber Gott zeigt durch mich.
Ja, genau. Das wäre dann sehr problematisch, gell?
Absolut.
Genau. Ja, können wir vielleicht noch ein bisschen weiter darüber nachdenken. Ich tue an dieser Stelle jetzt lieber abschließen. Genau. Ich bete noch zum Schluss. Ja, Jesus, danke, dass wir weiter darüber nachdenken. Und vor allem danke ich dir für dein Wort, das wir haben. Und es gibt so viel, was dafür spricht, um wirklich überzeugt zu sein, das, was wir hier zwischen diesen zwei Buchdeckeln haben, ist dein Wort, das du uns gegeben hast. Und es braucht nichts mehr dazu, gehört nichts mehr rein und es muss auch nichts weggenommen werden. Danke, hast du über diesen Prozess gewacht, von der Entstehung, hast du die Schreiber inspiriert, die das geschrieben haben? Hast du darüber gewacht? Im Volk Gottes, im Alten Testament, im Neuen, dürfen wir es jetzt haben, dein Wort. Wunderbar, dass wir dein Wort dürfen haben heute. Und ja, hilf uns noch weiter darüber nachzudenken und noch besser zu verstehen, wie das ist mit deinem Wort. Amen.